Schön, dass wir hier zusammen sind. Herzliche Grüße auch an alle, die uns vielleicht von ferne oder von näher zuschauen und zugeschaltet sind. Toll, dass wir hier zusammen sein können. Ja, wir sind ja im Korintherbrief unterwegs, im 2. Korinther 8. Da geht es heute drum, 2. Korinther 8. Und ich werde am Anfang ein paar Vorbemerkungen machen, aber wenn ihr das schon mal aufschlagen wollt, ich habe den Bibeltext nicht mitgebracht, weil ich immer so Vers für Vers durchgehe und dann etwas dazu sage. Aber 2. Korinther 8, ab Vers 1, wenn ihr es vielleicht in eurem Handy oder in euren Bibeln schon aufschlagt, wenn ihr nachher mitlesen möchtet. Ja, Paulus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Fan von den biblischen Geschichten rund um Jesus. Und es fällt mir manchmal schwer, die zum Teil ja auch sehr, sehr komplizierten Paulus-Texte zu lesen. Nicht nur zu lesen, sondern auch sie wirklich gut zu finden. Sorry, Paulus. Vielleicht, wenn wir uns einmal sehen, kannst du mir erklären, warum du dich manchmal nicht einfacher ausgedrückt hast. Ja, heute geht es aber um einen Zug an Paulus, der mir sehr, sehr gut gefällt und sicherlich gibt es noch viele andere an ihm. Er ist nicht nur ein brillanter Lehrer und Theologe gewesen, sondern auch hat ein großes diakonisches Herz gehabt. Ein Herz für den tatkräftigen diakonischen Einsatz und das finde ich ganz spannend. Einen großen Teil seiner Zeit hat er nämlich immer wieder der Organisation von Hilfsfonds gewidmet, wenn man das mal so sagen darf, von Unterstützung für die Ärmeren durch Lebensmittelknappheit, durch Hungersnöte leidenden Muttergemeinden in Jerusalem und Judäa. Unterstützung durch die Gemeinden, denen es ein bisschen besser ging, meist aus heidnischem Hintergrund, zum Beispiel im Raum der Ägäis, im Mittelmeerraum. Vielleicht hatte Paulus erfahren, wie wichtig es ist, dass die Gemeinden Gottes Volk an den verschiedenen Orten der Welt über ihren Tellerrand hinausschauen und sich gegenseitig unterstützen. Ich möchte euch hineinnehmen in eine kleine Episode, die ein bisschen vor unserem Bibeltext spielt und die ihr nachlesen könnt in der Apostelgeschichte, und zwar Apostelgeschichte 11. 10 Jahre vor Abfassung des 2. Korintherbriefes, circa 44 nach Christus, da war Paulus mit seinem damaligen Mentor, dem Apostel Barnabas, unterwegs in Antiochia, das ist heute Türkei. Und da war er mit dem Gemeindeaufbau beschäftigt. In dieser Zeit kamen Menschen mit prophetischer Gabe nach Antiochia, unter ihnen ein Prophet namens Agabus, der kommt später auch nochmal vor, und die sagten eine große Hungersnot voraus, eine große Hungersnot, die auch die Gemeinden in Judäa treffen würde. Man kann das nachlesen, Apostelgeschichte 11, Vers 29. Und da finde ich spannend, wie die junge Gemeinde in Antiochia reagiert. Da beschlossen sie, dass sie alle, je nachdem wie die wirtschaftliche Lage eines einzelnen Jesus-Nachfolgers war, etwas als finanzielle Unterstützung den Jesus-Nachfolgern, die in der Provinz Judäa wohnten, senden sollten. Das taten sie und schickten das gesammelte Geld an die dortigen Verantwortlichen. Sie gaben es Barnabas und Saulus mit. Paulus als gottesfürchtiger und gelehrter Jude, der wusste natürlich, dass es ein wichtiges Gebot Gottes ist, die eigenen Ressourcen mit anderen zu teilen und denen zu geben, die weniger haben als man selbst. Das konnte man in den alttestamentlichen Schriften, also damals ja noch nicht alttestamentlichen Schriften, lesen, zum Beispiel im Buch der Sprüche, Kapitel 19, Vers 17. Da heißt es, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Aber ich denke mir, dass es das Herz von Paulus vielleicht noch einmal ganz besonders berührt hat, dass, wie es Markus vorhin schon gesagt hat, weit entfernt Lebende aus dem Heidentum, gerade erst frisch bekehrte Menschen, sofort und ohne gutes Zureden bereit waren, die ärmeren Geschwister in Judäa zu unterstützen. Sein Mentor Barnabas und er durften das Geld, die Gaben, nach Jerusalem bringen. Und ich denke, das muss ein erfüllender Moment für Paulus gewesen sein. War es doch auch erst das zweite Mal, dass er überhaupt nach Jerusalem kam, nach seiner Bekehrung. Und dann schon durfte er dieses große und segensreiche Geschenk überbringen. Das war auch eine Frucht der Ausbreitung des Evangeliums, diese Großzügigkeit und Willigkeit, auch den eigenen Überfluss mit anderen zu teilen. Denn zunächst war ja ein großes Geschenk von Jerusalem ausgegangen, in den Mittelmeerraum hinein. Die Botschaft von Jesus nämlich und seiner heilsbringenden Erlösungstat für alle Menschen. Jerusalem hatte von seinem, in Anführungszeichen, geistlichen Überfluss abgegeben, um den geistlichen Mangel der anderen auszugleichen. Ein Geschenk, das das gesamte irdische und ewige Leben verändern sollte, das ist gar nicht mit Geld aufzuwiegen. Und nun kam im Gegensatz als Ausgleich quasi ein großes Geschenk von einer 650 Kilometer weit entfernten Gemeinde in Antiochia. Das war damals die drittgrößte Stadt der damals, sage ich mal, bekannten Welt nach Rom und Alexandria. Nun kam also dieses Geschenk von Antiochia zurück. Und die Antiochener, die antiochenischen Christen, haben aus ihrem finanziellen Überfluss abgegeben, um den ganz praktischen Mangel der Gemeinden in Judäa und in Jerusalem Abhilfe zu schaffen. Und nun hören wir in unserem heutigen Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, dass Paulus jetzt 10 Jahre später nach wie vor an diesem Thema dran ist. Unterstützung der Ärmeren, Überfluss und Mangel, nehmen und geben, beschenkt werden und verschenken. Und dabei ist es nicht etwa so, dass man das der Gemeinde in Korinth erst predigen musste, weil die ja nie was gegeben hätten. Im 1. Korintherbrief, im 16. Kapitel, Vers 1 bis 2, lesen wir nämlich schon mal, da sagt Paulus, jetzt möchte ich noch etwas über die Geldsammlung für die Mitchristen sagen. So wie ich es den Gottesgemeinden in Galatien aufgetragen habe, so macht ihr es doch bitte auch. Am ersten Wochentag soll jeder Einzelne von euch etwas Geld zur Seite legen und auf diese Weise eine Summe ansammeln, so wie es ihm aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage möglich ist. Damit soll verhindert werden, dass die Sammlung erst dann richtig losgeht, wenn ich zu euch komme. Also sehr praktische Hinweise des Paulus an die Gemeinde in Korinth in seinem 1. Korintherbrief. Und im 2. Korintherbrief will Paulus nun, denke ich, die Gemeinde in Korinth ermutigen, nicht müde zu werden, nicht nachzulassen, sich wieder neu zu committen, wie man das so schön oder vielleicht auch unschön auf Englisch sagt, eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Die sollen sich neu einreihen in die Anstrengung, auch der anderen Gemeinden, bedürftigen Geschwistern zu helfen. Das tun sogar Gemeinden, sagt Paulus, denen es wirtschaftlich bei weitem nicht so gut geht wie der Gemeinde in Korinth. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1. Wir wollen euch, Schwestern und Brüder, wissen lassen, was die bedingungslose Zuwendung Gottes in den Gottesgemeinden in Mazedonien bewirkt hat. Die Gottesgemeinden in Mazedonien. Die Gemeinden in der römischen Provinz Mazedonien, das war so im Norden von Griechenland, waren die ersten, die Paulus und seine Begleiter auf dem europäischen Kontinent gegründet haben. Eine meiner Lieblingsgeschichten, die das ist vielleicht eine Geschichte, die ihr auch kennt oder sehr wahrscheinlich, ist ja die, wo die Purpurhändlerin Lydia vorkommt und quasi Paulus die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent gründet. Und die Gemeinde im Haus der Lydia wird dann später die Gemeinde in Philippi zu Paulus' Lieblingsgemeinde. Und von diesen Christen in Mazedonien, unter anderem auch in Philippi, schreibt Paulus, obwohl sie stark bedrängt worden sind, haben sie sich darin bewährt. In ihrer überströmenden Freude, verbunden mit ihrer großen Armut, haben sie sich als sehr reich erwiesen, gerade in ihrem Einsatz, der von ganzem Herzen kam. Die Christen in Mazedonien haben Verfolgung erlebt, gerade aufgrund ihrer Hinwendung zu Jesus. Und wahrscheinlich war damit bei vielen auch ein wirtschaftlicher Abstieg verbunden, sodass die meisten Christen in Mazedonien jetzt wirklich am Rande des Existenzminimums lebten oder sogar darunter. Mich beeindruckt, dass diese Christen nicht einfach die Brocken hingeschmissen haben und vielleicht Gott oder Paulus angeklagt haben, weil diese sie erst in diese Lage gebracht hätten. Sie nehmen ihre Lage an, machen das Beste daraus, bleiben positiv, fröhlich und großzügig. Auch wenn sie in den Augen der Gesellschaft mittellos gewesen sein mögen, sie geben von dem Wenigen, was sie haben, und in Gottes Augen sind sie unermesslich reich. Ich gehe weiter zu Vers 3 im 8. Kapitel. Paulus schreibt, so wie es ihnen möglich war, diesen Christen in Mazedonien, und das kann ich selbst bezeugen, waren sie weit über ihre Möglichkeiten aus eigenem Antrieb entschlossen und baten uns mit viel Zureden um das Zugeständnis, dass sie sich an der Sammlung für die Unterstützung der Mitchristen beteiligen dürfen. Also die haben Paulus quasi angefleht, wir wollen auch was geben, wir wollen uns beteiligen. Manchmal scheint es so, denke ich mir, dass diejenigen, die Mangel leiden, in diesem Fall die Christen in Mazedonien, die gar nicht viel haben, dass die schneller bereit sind, dem Mangel anderer abzuhelfen. Vielleicht, weil sie sich in die Lage derer, die auch nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens sind, hineinversetzen können. Manchmal denke ich mir auch, natürlich auch im Hinblick auf mich oder vielleicht auch auf uns heute Morgen, wenn ihr das annehmen wollt, das weiß ich nicht, Wohlstand und Überfluss, nicht jeder von uns natürlich heute Morgen lebt in Wohlstand und Überfluss, aber die machen uns auch manchmal etwas satt, etwas unbeweglich vielleicht, behäbig, selbstzufrieden. Wie gesagt, wenn das nicht auf euch zutrifft, kein Problem, aber ich spreche da auch von mir. Ich lese mal weiter, Vers 5. Paulus schreibt, dabei war das Ergebnis nicht nur so, wie wir es erhofft haben, sondern sie, also die Christen in Mazedonien, gaben sozusagen sich selbst, und zwar zuerst dem Herrn Jesus und dann auch uns, wie es Gottes Willen entspricht. Die mazedonischen Christen haben offensichtlich natürlich nicht nur Materielles gegeben, indem sie sich durch die Not ihrer Geschwister, die sie nicht kannten, bewegen ließen. Indem sie ihr Herz von Gott haben erweichen lassen, haben sie sich Gott ganz zur Verfügung gestellt, sich ihm hingegeben. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Ich fühle mich da erinnert an eine Verheißung aus dem Buch Jesaja, wo es heißt, das könnt ihr lesen im Kapitel 58, Abvers 10. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst werden wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Wenn wir aus unserem kleinen oder großen Überfluss, beziehungsweise auch aus unserem Mangel und dem wenigen, was wir zu geben oder was wir zu haben glauben, fröhlich und großzügig geben, wird Gott es uns vergelten. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, lesen wir in einer anderen Stelle im Jesaja 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Also Gott sieht es, wenn wir etwas geben aus unserem Überfluss oder aus unserem Mangel heraus. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass er uns dann hängen lässt. Kehren wir noch einmal zurück zu Paulus und seinem Schreiben an die Korinther. Im Vers 7 lesen wir, so wie ihr, also jetzt spricht er wieder die Korinther an, in allen Dingen Überfluss habt, im Vertrauen auf Gott und im Einstehen für seine Botschaft, in der Erkenntnis und in von ganzem Herzen kommenden Einsatz und auch in der Liebe, die von uns auf euch übergeht. Also so wie ihr in all diesen Dingen Überfluss habt, so sollt ihr euch genauso auch bei diesem Ausdruck der Gnade, also damit meint er die Geldsammlung, ohne Zurückhaltung einsetzen. Paulus zählt hier auf und im Hintergrund stehen sicherlich die ganzen Dinge, die wir auch im Korintherbrief lesen über die geistlichen Gaben, über die Geistesgaben. Er zählt hier auf, womit die Gemeinde in Korinth bereits gesegnet ist. Sie haben einen großen Schatz an geistlichen, an übernatürlichen Gaben, sage ich mal, die glauben, Wunder zu tun, Zungenrede, die Gabe der Geisterunterscheidung und anderes mehr. Auf diesem geistlichen Stand, sage ich jetzt mal, mögen die Christen in Mazedonien vielleicht nicht sein, aber dafür geben sie großzügig das Wenige, was sie haben, an die armen Geschwister in den Gemeinden Judäas. Wenn ich das lese, dann kommt mir persönlich der Gedanke, ich kann noch so geistlich oder supergeistlich unterwegs sein, wenn ich meinem Glauben nicht auch praktisch Ausdruck verleihe, indem ich meine Gaben mit anderen teile, meine Talente, aber auch meine materiellen Ressourcen, dann gerät mein Glaube in Schieflage. Ich kann zum Beispiel an allererster Stelle meine Gemeinde mit meinem Geld unterstützen, damit mein Glaube nicht in Schieflage gerät. Und das nicht nur mit 2,50 Euro in der sonntäglichen Kollekte, sondern meinen finanziellen Möglichkeiten gemäß, wie wir es gerade gelesen haben. Und vielleicht will ich ja auch noch zusätzlich, und das tun sicherlich viele von euch, ein oder zwei Projekte oder Menschen unterstützen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Zum Beispiel ein Missionar, eine Missionarin oder verfolgte Geschwister anderswo in der Welt, indem ich zum Beispiel an die Organisation Open Doors spende. Oder vielleicht möchte ich christliche Entwicklungsarbeit und humanitäre Hilfe unterstützen und tue das auch schon, zum Beispiel die von Gain, wie gesagt, sind nur Beispiele, die mir mal so eingefallen sind. Oder ein Patenkind oder Sponsor Child, wie es so schön heißt, von Compassion adoptieren. Ich habe mal da auf die Website geguckt, da haben die ein schönes Motto, verändere das Leben eines Kindes im Namen Jesu und du beginnst die Welt zu verändern. Oder vielleicht möchte ich auch helfen, die Arbeit von Miserior oder Brot für die Welt zu ermöglichen. Ich denke, da kann jeder und jede von uns sich auch von Gottes Geist leiten lassen und bestimmte Menschen und Projekte zeigen lassen, die wir auch unterstützen können. Und wie gesagt, viele von euch tun das ja auch schon. Mit wie viel von meinem Überfluss, habe ich mich nochmal gefragt, jetzt als ich das gelesen habe, was Paulus, wozu Paulus die Gemeinden ermutigt, mit wie viel von meinem Überfluss kann ich welchem Mangel abhelfen? Zuerst in meiner Gemeinde, dann aber auch in Gemeinden, Werken, Organisationen oder auch bei Menschen anderswo in meiner Stadt, in meinem Land oder in einem anderen Land. Das haben die Mazedonier, die Christen in Mazedonien und die in Korinth sicher nicht anders gemacht. Sie haben ihre eigene Gemeinde unterstützt und darüber hinaus noch andere, so wie es ihnen Gott aufs Herz legte, als Ausdruck ihrer liebevollen Anteilnahme. So schreibt es Paulus im nächsten Vers, Vers 8. Ich sage das nicht als Befehl, sagt er, sondern wegen dem starken Einsatz der anderen, also der mazedonischen Christen, und weil ich euch, den korinthischen Christen, eine Gelegenheit geben will, eure liebevolle Anteilnahme unter Beweis zu stellen. Und dann schreibt er einen Satz, den ich sehr spannend finde, den möchte ich auch zweimal vorlesen. Ich muss den auch mehrmals durchlesen. Denn ihr kennt ja das unverdiente Geschenk unseres Herrn Jesus, des Messias. Er wurde arm für euch, obwohl er ja reich war, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr kennt ja das unverdiente Geschenk unseres Herrn Jesus, des Messias. Er wurde arm für euch, obwohl er ja reich war, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Paulus erinnert die Korinther und auch uns daran, Jesus, dem alles gehört, was auch dem Vater gehört. Die Fülle der Universen, der Galaxien, der Sternennebel, der Sonnensysteme, der Planeten. Er kam aus diesem Überfluss hinunter zu uns, auf einen sehr schönen, aber sehr begrenzten Planeten. In eine sehr schöne, aber sehr begrenzte römische Provinz. In ein kleines Dorf und in eine noch kleinere Höhle. Ein Kellerraum quasi. Jesus legte seine Hoheit und seine Pracht ab und wurde wie einer von uns. Im Grunde arm und bloß, wie es der Prediger Salomo ausdrückt in Kapitel 5. Wie einer nackt von seiner Mutter Leib gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist, und nichts behält er. Jesus also wurde so nackt und arm wie wir, um unserem Mangel, unserer Armut abzuhelfen. Und um uns den Reichtum des himmlischen Vaters zugänglich zu machen. Aber anders als wir fuhr er nicht wieder nackt und bloß dahin, woher er gekommen ist. Das haben wir ja gerade an Himmelfahrt gefeiert. Er ist aufgenommen in die Herrlichkeit und Majestät an der Seite seines Vaters. Und dort regiert er mit Kraft und Macht und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und er hat Macht, all unserem Mangel abzuhelfen. Damit wir schmecken und erleben können, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. So drückt es Paulus mal aus im Epheserbrief, Kapitel 1. Die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist unendlich reich. Und darin, in diesem Wissen, dürfen wir auch ruhen. Gott hat so viel Reichtum, so viel Überfluss. Und wir brauchen keine Angst haben, uns zu verschenken. Ganz mit unserem Herzen an Gott und Menschen, mit unseren Ressourcen, unseren Gaben, auch unseren materiellen Ressourcen. Denn Gott hat ja alle Fülle und Gott ist aller, gehört aller Reichtum und er kann uns auch versorgen. Paulus erwartet offenbar diese Bedenken, die wir ja vielleicht auch haben und die Ängste der Korinther, ganz menschliche Gedanken. Vielleicht Gedanken wie, ja, aber ich bin nicht der Messias der Welt. Werde ich denn dann noch genug haben für mich, wenn ich großzügig bin oder sogar über die Maßen großzügig bin? Was wird aus mir? Paulus beruhigt. Im Vers 13 lesen wir das und 14. Das alles sage ich nicht, damit andere im Überfluss leben und ihr dann Mangel leidet, sondern es geht mir dabei darum, dass ein Ausgleich hergestellt wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt soll euer Überfluss ihrem Mangel ausgleichen, damit dann noch einmal ihr Überfluss euren Mangel zur Hilfe kommt und so Ausgewogenheit entsteht. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, das Wort Ausgleich, Ausgleichen kommt hier gleich mehrmals vor. Paulus weiß, es lebt sich besser miteinander, wenn nicht einer fast alles hat und der andere fast nichts. In Gottes Reich sollen andere Regeln gelten als in der damaligen Gesellschaft des Mittelmeerraumes, wo fast 70% der Bevölkerung am Rande des Existenzminimums oder darunter lebten. Leben mit Gott und mit den Geschwistern in Christus ist ein Geben und ein Nehmen. Und letztlich gilt das natürlich auch für unser Leben mit allen Menschenkindern, egal ob sie Jesus kennen oder nicht. Mal geben wir und mal empfangen wir. Vielleicht nicht genau dasselbe und vielleicht auch nicht genauso viel, wie wir gegeben haben. Aber wir werden nicht leer ausgehen. Leben teilen, das war das Motto des 102. katholischen Kirchentages, der heute in Stuttgart zu Ende geht. Am Himmelfahrtstag habe ich mir da mal die Predigt angesehen von Bischof Fürst auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Und da sagte er, geteiltes Leben ist gleich mehr Leben, geteiltes Leben gleich mehr Leben. Wenn wir Leben teilen, übernehmen wir Verantwortung für eine gerechtere Gesellschaft, damit der Himmel über der Hölle dieser Welt aufgeht. Und Symbol für diesen Ausgleich war ein überdimensionaler Martinsmantel, der da auf dem Stuttgarter Schlossplatz ausgebreitet wurde, entfaltet wurde. Vielleicht haben es manche von euch auch gesehen, 240 Quadratmeter groß. Im Andenken an Martin von Tours, der seinen Mantel mit einem ärmeren Menschen teilte, den er nicht kannte und von dem er nichts als Gegenleistung erwarten konnte. Wenn wir Leben teilen, von unserem Überfluss abgeben, wie die Korinther, oder auch von dem wenigen, was wir haben, wie die Christen in Mazedonien, dann werden wir die Erfahrung machen, ich zitiere noch einmal den Sprüche, Kapitel 19, Vers 17, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat, also im positiven Sinn vergelten. Und aus Jesaja 58, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Ich möchte mir und euch zum Schluss noch ein paar Fragen mitgeben, die jetzt noch auch Teil dieser Zeit sind und wo wir uns einfach 2 Minuten Besinnungszeit nehmen, um darüber nachzudenken. Natürlich hindert mich und euch niemand daran, auch noch den Rest des Tages darüber nachzudenken. Aber genau, wir wollen uns einfach jetzt diese kurze Zeit nehmen. Und ich möchte zu Anfang beten, dann habe ich 3 Fragen, die wir in der Stille miteinander bewegen können, wenn ihr das möchtet. Und dann bete ich nochmal zum Schluss. Herr, danke, dass du unserem Mangel aufhilfst durch deinen ja überirdischen Reichtum. Ich bete, Herr, dass du uns zeigst, was heute in diesen Worten von Paulus ja vielleicht Ermutigung oder Ermahnung oder Trost für uns gewesen ist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt offen machst durch deinen Heiligen Geist, ja, auch in uns hineinzureichen und ja, dem Reden deines Geistes nachzuspüren. Möchte ich mich von Gott neu ermutigen, vielleicht aufrütteln lassen und mir von seinem Geist zeigen lassen, was ich aus meinem Überfluss an Ressourcen abgeben kann. Welche Not von Geschwistern in Christus oder von anderen Menschenkindern in der Nähe oder der Ferne, in Marburg, in Deutschland, Europa oder der Welt, legt Gott mir besonders aufs Herz? Für wen will er mein Herz erweichen? Wo erlebe ich Mangel? Wo brauche ich einen Ausgleich? Die geistliche oder praktische Hilfe von anderen? Traue ich mich, darum zu bitten? Danke, Herr Jesus, dass du arm wurdest für uns, damit wir reich werden können. Danke, dass du uns so viel geschenkt hast. Hilf uns, das neu zu sehen. Schenk uns ein großzügiges Herz. Danke, Herr, für die Großzügigkeit, die uns schon erwiesen wurde. Danke, dass du unendlich großzügig bist. Danke, dass wir keine Angst haben müssen, leer auszugehen. Wir loben dich. Amen.